Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Meilenstein der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli, der Weltwoche Haushistoriker. Wir befinden uns hier in Frenkendorf, neben mir ein obeliskartiges Denkmal. Lieber Christoph, an was erinnert dieses Denkmal? Was ist der Meilenstein der Schweizer Geschichte hier?
Der Standort ist die Hülftenschanz, nördlich des Friedhofs Eck. Gemeinde Frenkendorf im Kanton Basel-Landschaft. Und der Obelisk, der 1836 errichtet wurde, erinnert an ein Ereignis drei Jahre zuvor. Am 3. August 1833 haben sich hier die baselstädtischen Truppen und die Truppen der Basler Landschaft ein blutiges Gefecht geliefert, auch unweit von Pratteln. Und dieses Gefecht ist verheerend ausgegangen für die Stadt Basler. Die Folge war dann die Trennung in zwei Kantone, später dann in zwei Halbkantone, Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
Was war Ursache für diesen Bürgerkrieg? Wie kam es dazu?
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Stadt Basel nach und nach Gebiete dazu erworben hat, ab etwa 1400. Und das waren nicht gleichberechtigte Gebiete und deren Bürger, sondern Untertanen, zum Teil sogar recht lange Leibeigene. Und so sind sie auch gehalten worden. Die Basel-Landschäftler oder Baselbieter, wie man auch sagt, waren drum sehr froh, als Napoleon die Schweiz in Anführungszeichen befreit hat. Man hat Freiheitsbäume errichtet und ist drumherum getanzt. Und in der Tat war die Basler Landschaft das erste Gebiet der Schweiz, das von der städtischen Herrschaft befreit wurde.
Hat sich die städtische befreit, losgelöst, aufgemüpft, aufbegehrt? Was war da das Motiv der ländlichen Bevölkerung?
Man war eigentlich doch Bürger minderen Rechts auf der Landschaft. Man hatte nicht dieselben Befugnisse, man wurde regiert von der Stadt. Das hat sich dann ein bisschen gelockert mit der Helvetik und dann eben auch mit der Mediation 1803. Aber noch immer hatte die Stadt Basel mit weniger Bevölkerung 60% des Parlaments und der Parlamentssitze inne und der Landschaft blieben nur 40%. Und das wurde natürlich als Bevormundung empfunden. Auch haben die Basler, die sehr, sehr tüchtig sind in Handelsdingen und vor allem in der Textilindustrie, da sich große Verdienste erworben haben, den Ton mit den Untertanen auf der Landschaft nicht immer so ganz gefunden. Und so kam es dann eben zu Freiheitsbestrebungen. Und in den 1830er Jahren, wo in allen Kantonen praktisch des vor allem protestantischen Mittellandes die Regeneration aufblüht, der Liberalismus wichtig ist, da springt dieser Funke der Freiheit, der Gleichheit auch und der freien Marktwirtschaft, des Wettbewerbs, dass man eben nicht aufgrund der Geburt in eine Stellung gedrängt wird, sondern dass die Leistung zählt. Das springt auch über auf die Bevölkerung der Basler Landschaft, die immer Vorbehalte hatte gegen die Stadt. Denken wir auch an den Bauernkrieg des Jahres 1653. Schon damals war die Landschaft auch gedemütigt und die Landstadt oder das Landstädtchen Liestal von den Stadtrechten vorübergehend suspendiert worden.
Was brachte das Fass zum Überlaufen? Was war ursächlich für den grossen Knall dann?
Das Fass zum Überlaufen brachte eigentlich die Unterstützung der liberalen Kantone, große und wichtige Kantone, dieser Anliegen der Landschaft. Da war Zürich, da war Bern, auch Solothurn wurde dann eben in den liberalen Strudel gerissen und wurde fortschrittlich andere Kantone noch, ein sogenanntes Siebner-Konkordat, das sich eben die moderne, die liberale Verfassung nicht nehmen wollte. Und als dann 46 Gemeinden der Basler Landschaft sich freisprachen von der Stadt, da kam es zur großen Auseinandersetzung, auch militärischen Auseinandersetzung in den Jahren 1832 und dann vor allem 1833.
Gibt es da eine Anführerperson, eine Führungspersönlichkeit, die hervorzuheben ist bei diesem Aufstand der Städter oder der ländlichen Bevölkerung gegen die Städter?
Im jungen Kanton Basel-Landschaft, der dann gegründet wird, ist ein Politiker namens Gutzwiller sehr wichtig. Es gibt andere frühe Geschlechter, die da sich führend hervorgetan haben, beispielsweise die Frey. Ein Frey wird dann später auch Bundesrat der Basler Landschaft. Aber 1832, 33 spitzt sich der Konflikt insofern zu, als die Tagsatzung, sprich also die übergeordnete Ratsversammlung der Eidgenossen, sich dann auch einmischt, versucht zu vermitteln, aber eben auch stark auf der Seite dieser Landschaft, die nach Freiheit strebt, sich positioniert. Und so versuchen dann in einem militärischen Schlag die Städter nochmals diese unbotmäßigen Landschäftler zu unterdrücken gewissermaßen, jedenfalls zu überrennen. Aber das misslingt hier sehr stark. Zwar haben die Basler diese Schanze zuerst nehmen können. Der Weg führte dann nach Liestal in das Hauptgebiet des Widerstandes. Und man hat sich dann aber zurückziehen müssen wieder von der Basler Seite, indem dann eben doch die Truppen der Landschaft einen furiosen Sieg hier errungen haben. Und dieser Sieg vom 3. August 1833 hat dann den Weg geöffnet, sehr, sehr rasch, für die Gründung eines eigenen Kantons.
War das eine besonders blutige Schlacht, ein gesitteter Aufstand sozusagen? Was kannst du da über das, die Charakteristika dieses Bürgerkrieges sagen?
Es war durchaus eine blutige Schlacht mit Todesopfern, aber das ist da nicht in den Tausenden oder sehr vielen Hunderten zu verzeichnen. Das waren doch wesentlich weniger. Aber es gab Tote, einer dieser Toten, und für den ist eigentlich auch der Obelisk speziell gedacht, war ein junger Landschreiber oder Kantonsschreiber dieses neuen Kantons, dieses Gebildes, das sich dann abtrennen wollte. Das war ein Heinrich Hug, ein Pfarrsohn aus dem Zürcherischen, aus Thalwil. Und ihm zu Ehren, weil er hier gefallen ist, an dieser Stelle, hat man auch den Obelisk 1836 errichtet. Auf der Rückseite dieses Denkmals ist an diesen Heinrich Hug dann speziell erinnert.
Was hat dieser Bürgerkrieg, diese Trennung, Kantonstrennung mit Basel gemacht? Wie war das wirtschaftlich? Wie war das politisch? Wie hat man das abgewickelt? Was war die Bedeutung dieser Kantonstrennung für Basel?
Das war dann eine recht schwierige Sache, in der Folge friedlich ausgetragen. Man hat eine eigene Verfassung dann ausgearbeitet für diesen neuen Kanton Basel-Landschaft. Man musste aber auch das Gut irgendwie teilen, nämlich das, was man hatte. Das ging dann bis zum Basler Münsterschatz, den man irgendwie aufteilen musste. Die Landschaft hat heute als Kanton etwa 300.000 Einwohner und gehört natürlich nicht zu den grossen Kantonen, aber auch diese Baselbieter Landschaft ist unterteilt in verschiedene Regionen. Das Oberbaselbiet ist nicht ganz dasselbe wie das Unterbaselbiet, und Birseck kam dann 1815 dazu als katholisches Gebiet. Aber insgesamt war im 19. Jahrhundert dieser junge Kanton liberal, radikal, eigentlich freisinnig beherrscht. Erst im 20. Jahrhundert kommen dann auch andere Parteien auf.
Würdest du sagen, diese Kantonsteilung hat sich für beide Basel gelohnt?
Es war sicher eine richtige Trennung damals. Und man kann das heute bedauern, es wird zum Teil auch bedauert, aber schon damals haben auch Stadtbasler gefunden, so schlecht ist das gar nicht, wir können dann unseren speziell stadtbaslerischen Eigenschlag und unsere Eigenart irgendwie verteidigen. Der Stadt Basel blieben nur drei Gemeinden rechtsrheinisch, also das war ein kleines Gebiet dann am Schluss, eigentlich ein Stadtkanton, und den Löwenanteil konnte sich eben dieses junge, freiheitlich-liberale Basel-Landschäftler-Gebilde dann sichern, sicher auch dank der Eidgenossenschaft, dank der liberalen Seite der Eidgenossenschaft, während die katholisch-konservativen Kantone eher auf der Stadt Basler Seite verblieben und alte Zustände eigentlich am liebsten wiederhergestellt hätten.
Und was bedeutet diese Kantonstrennung für die Schweiz?
Diese Kantonstrennung ist seither gültig. Wir müssen wissen, dass das der jüngste der Halbkantone ist. Wir haben Nidwalden und Obwalden seit ewigen Zeiten als heutigen Halbkanton oder als heutige Halbkantone. Es kommt dann infolge der Konfessionsspaltung Appenzell dazu, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden. Das ist dann gegen Ende des 16. Jahrhunderts und dann eben 1833 Basel-Land und Basel-Stadt. Die Stadtbasler haben in den folgenden Jahren Versuche gemacht, wieder die gesamte Geschichte zu vereinigen. Die Basel-Landschäftler wollten das nicht, da war die Erbitterung und das Selbstbewusstsein zu groß. Man hat sogar 1861 eine Niemals-Initiative gestartet, also gesagt, niemals wieder werden wir uns vereinigen. Es gibt auch im 20. Jahrhundert wieder entsprechende Versuche. 2012 zum Beispiel hat eine Wiedervereinigungsabstimmung stattgefunden. Die Stadtbasler haben knapp angenommen und die Basel-Landschäftler haben massiv verworfen. Also hier von Basel-Land möchte man davon nichts wissen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass die Basel-Landschäftler befürchten, dass sie zu viel zahlen müssen. Die Stadt Basel ist ein teures Pflaster, ist auch rot-grün regiert und kostet dann viel, während die Basel-Landschaft sehr viel bürgerlicher geblieben ist.
Wäre das aus ökonomischer Sicht nicht viel sinnvoller, wenn man da die Kräfte bündelt, dieser beiden Kantone? Oder ist das einfach aus idealistischen, politischen, kulturellen Gründen völlig undenkbar, trotz allem ökonomischem Nutzen?
Es gibt natürlich ein Selbstbewusstsein auf beiden Seiten, aber wir müssen auch sagen, dass es durchaus eine Zusammenarbeit gibt, auch über die Kantonsgrenzen hinweg, sei das im Gesundheitswesen, sei das in kulturellen Dingen, in Sachen Universität und so weiter. Da spannen die beiden Kantone zusammen und arbeiten auch recht gut zusammen, auch wenn da freundschaftliche Spitzen bei den jeweiligen Reden nicht ausbleiben, das gehört so irgendwie dazu. Es gab auch Versuche, beide Kantone zu einem Ganzkanton aufzuwerten und sie dann mit zwei Ständeräten statt nur mit einem Ständerat auszustatten beispielsweise. Aber das wurde immer abgelehnt aufgrund vielleicht auch des Gesamtgleichgewichts der Eidgenossenschaft, auch Verhältnis der Romandie zur deutschen Schweiz.
Blickt man eigentlich stolz auf diese Geschichte zurück, auf diese Teilung, auf diesen Bürgerkrieg, der auch blutig verlaufen ist? Oder ist das ein Mahnmal? Wie ist das aus heutiger Perspektive? Wie blickt man darauf zurück?
Die Basel-Landschäfte sind durchaus noch stolz auf ihre Vorfahren, die das durchgefochten haben. Es war auch die Freiheit, die Gleichheit auf ihrer Seite, die moderne Zeit durchaus. Die Stadt Basel haben hier vielleicht nicht so ganz den Zug der Zeit erkannt. Obwohl man auch sagen muss, es war durchaus nicht so, dass da in Basel nur verknöcherte Menschen geherrscht hätten. Die waren auch durchaus offen und es gab auch eine liberale Bewegung in der Stadt Basel. Aber die konnte sich dann letztlich nicht durchsetzen, währenddem die Landschaft schon auch bei den Freischarenzügen dann begeistert war auf Seiten der modernen liberal-radikalen Kantone. Und dann nochmals natürlich im Sonderbundskrieg, als es gegen die konservativ gebliebene Ur- und Innerschweiz, Zentralschweiz ging, da waren die Basel-Landschäftler ebenfalls voll dabei. Und vor allem eben das Denkmal, das an diesen Herrn Hug erinnert, ist heute noch durchaus, wenigstens bei der älteren traditionellen Bevölkerung, im Gedächtnis. Und dieser Herr Hug wurde dann auch zum ersten Ehrenbürger des jungen Kantons Basel-Landschaft ernannt.
Haben wir irgendwie etwas vergessen, einen wichtigen Aspekt, den es noch zu erklären gibt?
Nein, ich glaube, das ist das Wesentliche dieser Basler Kantonstrennung mit ihren tragischen Folgen, aber durchaus auch mit ihrer vielleicht modernen Konsequenz. Es ging damals nicht anders. Und dass es nicht ganz falsch war, das zeigt ja die seitherige Geschichte. Es kam nicht mehr zu einer Wiedervereinigung. Es wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht geben.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, verabschieden uns hier aus Basel neben diesem Denkmal. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schweizer, Meilenstein der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen Dank.